Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Nigeria ist ein Land großer Gegensätze. Glaube und Kirche blühen, aber politische Unruhen und religiöser Extremismus erschüttern das Land. Terrorgruppen wie Boko Haram haben tausende Menschen getötet. Die Zahl der Flüchtlinge geht in die Millionen. Karin Maria Fenbert, die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland, hat das westafrikanische Land besucht. Im Gespräch mit Tobias Lehner berichtet sie über Ursachen und Hintergründe der Gewalt, wie die Kirche darauf reagiert und wie Kirche in Not Nigerias Christen hilft. Hören Sie heute den ersten von zwei Teilen.
Nigeria, die große Unbekannte. Selten hören wir in den Medien über das westafrikanische Land. Und wenn, dann meistens über Terror, Not und Tod. Meist unter der Überschrift Boko Haram. Dass es trotz allen Leids auch eine lebendige christliche Gemeinde gibt und wie die Christen dem Terror trotzen, das hat die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland selbst erlebt. Karin Maria Fenbert war in Nigeria. Heute spreche ich mit ihr über ihre Erfahrungen. Grüß Gott, Frau Fenbert.
Grüß Gott, Herr Lehner.
Gleich am Anfang, Hand aufs Herz, war Ihnen nicht ein bisschen mulmig zumute, nach Nigeria zu gehen?
Im Vorfeld schon, das muss ich zugeben. Anders als noch vor wenigen Monaten, als ich in Syrien war, in Aleppo. Ganz einfach, weil die Lebensverhältnisse in Nigeria, so habe ich mir das jedenfalls vorgestellt, noch mal viel schlimmer sind. Aber sobald ich da war, war alles in Ordnung.
Ah ja, alles in Ordnung. Sie waren ja auch mit einer großen Delegation von Kirche Not da, ich glaube 14 Personen. Was war das Ziel und der Anlass dieser Reise?
Das stimmt, das ist außergewöhnlich. Wir waren mit 14 Leuten da aus 10 verschiedenen Ländern. Vielleicht als Hintergrund, Kirche in Not hat mittlerweile weltweit 24 Länderbüros. Also das heißt Büros, wo wir um Spenden werben, aber auch Informationsarbeit leisten, zum Gebet aufrufen für die verfolgte und bedrängte und notleidende Kirche. Und in den letzten Jahren war natürlich wegen der Nachrichtenlage auch der Fokus doch sehr stark aus dem Nahen Osten. Und diese Reise war eher eine Journalistenreise, also von unseren internen Journalisten. Einfach um einen Beitrag zu leisten, den Blick der Weltöffentlichkeit auch mal auf diese Region zu lenken, die es mindestens genauso verdient hat und die auch sehr, sehr leidet.
Ich war ja noch nie in Nigeria, aber wenn ich mir das so vorstelle, denke ich an große Hitze, große Armut, große Gefahr. Wie haben Sie das erlebt? Was macht dieses Land aus?
Große Hitze, da stimme ich Ihnen zu. Nigeria liegt, zumindest der nördliche Teil, am Rande der Sahara. Das merkt man auch, es ist wirklich ein wüstenartiges Gebiet. Es gibt zwar durchaus Baumwuchs, aber man sieht ansonsten nur trockenen Sand. Im Süden des Landes ist dafür das Land grün, aber zumindest habe ich so gesehen. Aber dafür ist die Luftfeuchtigkeit enorm hoch. In Lagos haben wir 42 Grad angetroffen. Das liegt also direkt, wenn man sich Afrika vorstellt, die Landkarte. Da, wo dieser Knick ist, liegt Nigeria und Lagos liegt am Meer. Also die Luftfeuchtigkeit ist da sicher besonders hoch. Im Norden die Hitze um die 38 Grad und trocken, das ließ sich sehr viel angenehmer ertragen.
Also Süd und Nord, das weist schon darauf hin, wo überall in Nigeria waren Sie.
Ja, vielleicht noch kurz zurück zu Ihren anderen Fragen. Zu den Temperaturen hatte ich jetzt was gesagt. In der Tat ist Nigeria ein armes Land, obwohl es eigentlich ein reiches Land sein könnte wegen der Bodenschätze. Aber Nigeria wird, wie viele Länder auch, eben ausgenutzt. Und die Geldquellen aus den Bodenschätzen kommen für gewöhnlich der allgemeinen Bevölkerung eben nicht zugute. was Nigeria sonst noch ausmacht, ist sicherlich die große Korruption im Land, weswegen es auch schwierig ist, eine Wirtschaft voranzubringen. Und was damit zusammenhängt mit dieser Korruption im Land, ist sicher auch, dass die Infrastruktur in Nigeria sehr schlecht ist. Nigeria ist ungefähr 2,5-mal so groß wie Deutschland. Und es funktioniert aber fast so gut wie gar keine Eisenbahn. Das heißt, man ist auf Flugzeug angewiesen oder auf Busse in der Regel.
Dann komme ich nochmal darauf zurück. Infrastruktur schlecht und trotzdem sind Sie so das ganze Land quer durchgekommen. Wo, in welchen Regionen waren Sie?
Normalerweise wären wir zur Hauptstadt geflogen, nach Abuja. Das liegt ungefähr in der Mitte des Landes. Aber gerade in diesen Wochen wurde dort die Rollbahn saniert, weswegen wir dann immer über Lagos aus unsere verschiedenen Städte, soweit es möglich war, angeflogen haben. Wir waren zuerst,
Süden, ne?
Genau, wir waren zuerst vom Süden, vom Lagos aus sind wir gestartet, sind über Kaduna nach Maiduguri geflogen. Maiduguri liegt im Nordosten des Landes, im Staat Borno. Wir waren in Jos, dahin sind wir gelangt, über Lagos, Kaduna geflogen und dann mit einer 5-stündigen Busfahrt, auch mit dem Bus wieder zurück und waren dann eben auch in der großen Stadt Kaduna selbst. Also man kann sagen, wir waren in Maiduguri, in Jos, in Kaduna und immer als Zwischenlandung in Lagos.
Einmal quer durchs Land und doch der Schwerpunkt im Norden, Nordosten des Landes, von dem wir hier ja auch manches hören, alles unter diesem Stichwort Boko Haram, eine islamistische Organisation, manche sagen eine Sekte. Was steckt da dahinter?
Boko Haram soll nach den Angaben, die uns Kirchenvertreter gemacht haben, salafistische Wurzeln haben, ist 2002 gegründet worden, aber damals unter einem anderen Namen, und zwar in Maiduguri, wahrscheinlich höchstens 500 Meter vom damaligen Bischofshaus entfernt. In den ersten Jahren haben diese Leute in einer Moschee zunächst nur Leute rekrutiert, Menschen rekrutiert. Im Jahr 2006 wurde Boko Haram dann gewalttätig und seit 2006 haben sie auch diesen Namen Boko Haram. Auslöser dafür waren Ende 2005 die Karikaturen über Mohammed in Dänemark. Und sagten aber Kirchenvertreter, wenn es nicht diese Karikaturen gewesen wären, hätten die sich einen anderen Grund gesucht, um gewalttätig zu werden. Boko Haram ist zunächst gegen die Christen vorgegangen. Vor allem wurden zunächst erst Männer getötet. Später machten sie aber auch keinen Halt davor, Frauen und Kinder zu töten. Beziehungsweise dann auch Muslime zu töten und anzugreifen, die nicht den Islam vertreten, den sie vertreten.
Also der Terror trifft alle. Was hat es mit diesem seltsamen Namen Boko Haram auf sich?
Westliche Bildung ist Sünde, soll Boko Haram übersetzt heißen. Ich vermute darunter folgende Gründe. In Nordnigeria gab es vor wahrscheinlich 60, 70 Jahren noch so gut wie gar keine Christen. Und mittlerweile, so nach Angaben von einigen Kirchenvertretern, liegt der Anteil der Christen bei ungefähr 35% in der Bevölkerung. Und Muslime in dieser Region haben einfach Angst, ihre muslimischen Traditionen zu verlieren, Macht einzubüßen. Daher kommt sicher eine gewisse Gewaltbereitschaft gegen die Christen. Warum das Ausmaß jetzt so groß ist, das mag, das habe ich dort nicht gehört, das ist nur meine Vermutung, daran liegen, dass, was die Muslime aus den westlichen Medien mitkriegen, wir eine ziemlich dekadente Welt geworden sind.
Zwischen Karfreitagsschmerz und Osterjubel. So lautet das Thema unserer heutigen Sendung. Es geht um die Kirche in Nigeria und die Geschäftsführerin von Kirche in Not In Deutschland, Karin Maria Fenbert hat das westafrikanische Land kürzlich besucht. Ihre Eindrücke schildert sie im Gespräch mit Tobias Lehner.
Ich frage mich ja immer, so ähnlich wie beim IS, wie kann das sein, dass solche Terrorgruppen, die ja arm sind, an Waffen, Munition, Sprengsätze gelangen?
Ja, da wollte sich eigentlich keiner unserer Gesprächspartner so richtig offen dazu äußern. Aber was sie doch irgendwie durchblicken lassen haben, also in den ersten Jahren scheint Boko Haram jedenfalls auch von Saudi-Arabien unterstützt worden zu sein. Scheinbar soll das aufgehört haben, nachdem Boko Haram auch Muslime angegriffen hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Auffällig ist jedenfalls, dass sich Boko Haram dann auch dem Kalifat des IS irgendwie zugeordnet hat, sodass vermutet wird, dass dann auch darüber wieder Geld geflossen ist. Außerdem haben uns Bischöfe gesagt, dass im Grunde genommen die Spitze der Politik und der Wirtschaft und natürlich auch der islamischen Religionsführer hinter diesem Terror steht, ihn eigentlich deckt und vermutlich dann vielleicht auch das eine oder andere Mittel fließen lässt.
Okay, also Parallelen zum IS, auch ein enger innerer Zusammenhang. Und Sie haben das Thema Politik angesprochen. Jetzt betrifft der Terror ja auch Muslime. Wie reagiert denn die muslimische Gemeinschaft, wenn die eigenen Glaubensbrüder und die Christen auch getötet werden?
In der Tat, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Unsere Gesprächspartner haben uns gesagt, sie vermissen eben klare, deutliche Abgrenzungen dazu. Es gibt einen Sultan in Nigeria, der wohl durchaus nach außen hin gute Worte über diese Situation und diese Lage verliert. Aber unsere Gesprächspartner ließen durchblicken, dass sie ihm eigentlich kein Wort glauben. Das eine ist sein Gesicht nach außen hin und das andere, was er nach innen hin tut. Also unsere Gesprächspartner ließen durchblicken, dass er eigentlich mit diesem Terror befürwortet.
Es hat sich ja auch in Nigeria politisch einiges getan. Es gab einen Präsidenten, der Christ war, Goodluck Jonathan. Das hat sich 2015 geändert. Jetzt steht wieder ein Muslim an der Spitze, Muhammad Buhari, der, soweit ich weiß, auch aus dem Norden kommt, also diese Situation kennt. Haben Ihnen die Bischöfe oder die Priester was berichtet? Was hat sich verändert zum Besseren, zum Schlechteren?
Ja, das ist gut, dass Sie dieses Detail erwähnen. Das zeigt nämlich ein bisschen das Grundproblem dieses Landes wohl auf. Zumindest hat uns unser letzter Gesprächspartner es so erklärt und es scheint auch logisch nachvollziehbar. Nämlich die Muslime im Norden haben mittlerweile Angst, wenn sich die Christen des Nordens mit dem Christen des Südens zusammentun, dass sie dann in der Lage sind, den Präsidenten zu stellen. Und genau das ist 2011 passiert, als der Christ Goodluck Jonathan gewählt wurde. Das hat sozusagen nochmal das Klima aufgeheizt. Und es war sicherlich für das Leben so mancher Christen nicht sehr günstig. Und es war vermutlich für den Frieden im Land gut, dass 2015 wieder ein Muslim gewählt wurde. Man hört Unterschiedliches. Also besondere Überzeugung über den jetzigen Präsidenten habe ich nicht gehört. Aber es scheint doch so zu sein, dass er doch teilweise Boko Haram etwas zurückgedrängt hat mit den Regierungstruppen. Während Boko Haram früher auch viel in Städten war und Städte terrorisiert hat, ist Boko Haram wohl in den letzten 2 Jahren nur mehr hauptsächlich auf dem Land aktiv. Was aber nicht heißen muss, dass die sich erledigt hätten. Gerade einen Tag nach unserer Abreise gab es mehrere Terroranschläge auf dem Highway von Maiduguri. Wir haben uns selber 3 Tage in Maiduguri aufgehalten. Der Bischof von dort, Dashe Demme, schrieb mir nach meiner Rückkunft nochmal, wie froh er war, dass wir gekommen sind, weil normalerweise keiner wagt, seinen Fuß in diese Stadt zu setzen. Mir wurde auch eine Meldung zugeschickt. Ich kann sie nicht nachprüfen, aber es würde mich trotzdem nicht wundern, wenn sie stimmt. Nämlich an dem Tag oder um den Tag herum, als in Stockholm durch einen Terroranschlag 3 Menschen ums Leben kamen, sind in dem Staat Borno, in dem Maiduguri liegt, 500 Menschen ums Leben gekommen durch Boko Haram. Also das Problem ist, wie man an solchen Zahlen sieht, weiß Gott noch nicht im Griff. Aber sie scheinen leicht zurückgedrängt zu sein.
Das Problem noch nicht im Griff. Aber soweit ich gelesen habe, ist es ja nicht das einzige Problem oder die einzige Terrororganisation, dem die Christen ausgesetzt sind. Was gibt es da noch?
Ganz genau. Wir waren nicht nur in Jos. Ich habe vorhin bei meiner Aufzählung eine Station vergessen, weil wir da auch nur kurz waren. Ebenso wie wir noch bei 2 anderen Stationen, nämlich das ist Kafanchan. Eine Diözese, die liegt im Süden des Staates Kaduna. Kaduna ist nicht nur eine Stadt, sondern auch ein Staat. Kaduna, der Staat, liegt ungefähr in der Mitte vom nördlichen Nigeria. Und im Süden Kadunas gibt es diese Diözese Kafanchan. Wir haben dort den Bischof getroffen. Und er berichtete uns, dass in den letzten 6 bis 7 Monaten 1000 ungefähr Christen ums Leben gekommen sind durch die sogenannten Fulani. Die Fulani, das ist zunächst mal ein Volksstamm, den gibt es nicht nur in Nigeria, sondern auch in Mali und im Tschad und vielleicht auch noch in anderen Gegenden. Und das Problem ist, die Fulani, das sind nomadisierende Hirtenvölker. Und die fühlen sich offensichtlich durch Bauern bedrängt, um Weidefläche zu haben für ihr Vieh und greifen vornehmlich christliche Bauern an, sowohl die Höfe als auch die Felder, und haben auch kein Problem damit, Christen dann umzubringen und deren Felder zu verwüsten. Kirchenvertreter haben uns gesagt, dass die Fulani interessanterweise die Häuser von Muslimen in Ruhe lassen würden, aber nicht die von Christen. Und insofern gibt es im Süden Kadunas auch ein Flüchtlingsproblem durch die Fulani, ähnlich wie es im Staat Borno um Maiduguri herum ein Riesenflüchtlingsproblem gibt durch Boko Haram.
Nigeria ist nicht nur das bevölkerungsreichste Land des afrikanischen Kontinents, es ist auch ein Land mit reichen Bodenschätzen und ein Staat, in dem viele christliche Berufungen gelebt werden oder noch gefördert werden müssen. Grund genug also, sich mit diesem wichtigen westafrikanischen Land zu beschäftigen. Tobias Lehner tut das heute im Gespräch mit Karin Maria Fenbert, der Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland.
Wir sprechen hier in Deutschland viel von Flüchtlingen, meistens aus dem Nahen Osten. Was Sie jetzt alles geschildert haben, bedrängt von allen Seiten. Es gibt in Nigeria Flüchtlinge, aber wo bleiben die?
In der Tat, dagegen kann sich Deutschland überhaupt nicht beklagen. Uns wurde berichtet, dass im Raum Maiduguri 1,8 Millionen Flüchtlinge sind. Also das sind Binnenflüchtlinge in aller Regel durch diesen Terror. Wie viele es jetzt im Süden von Kaduna sind, kann ich nicht sagen. Man spricht allgemein von ungefähr 2,2 Millionen Flüchtlingen in Nigeria. Ich weiß nicht, ob man mit dieser Zahl auskommt. Das Positive ist, dass in Nigeria noch die Familien- und Verwandtschaftsstrukturen ziemlich gut zu funktionieren scheinen. Man berichtete uns in Maiduguri, dass ungefähr 75% der Flüchtlinge bei ihrer Verwandtschaft unterkommen, aber der Rest eben nicht.
Wer springt da ein?
Und da springt eben in aller Regel nur die Kirche ein. Und dafür ist es eben wichtig, dass die Bischöfe auf Hilfswerke wie Kirche in Not zurückgreifen können, weil sie sonst auch ein Riesenproblem hätten. Allerdings, und das muss ich auch hier hinzufügen, und das ist ja auch sehr positiv, wir haben auch mit dem Erzbischof in Lagos gesprochen, also einem Erzbischof aus dem Süden Nigerias, und er hat uns berichtet, dass die südlichen Diözesen versuchen, so gut es eben geht, auch den Diözesen im Norden zu helfen in dieser schwierigen Lage.
Es ist ja einiges, was die Bischöfe zu stemmen haben, im Norden Flüchtlingscamps versorgen. Jetzt werden ja viele Anschläge auch auf Kirchen verübt, sind immer wieder verübt worden. Die Angst muss doch allgegenwärtig sein. Trauen sich die Leute überhaupt noch in die Kirche gehen?
Ja, das stimmt. Das sind teilweise ganz schlimme Geschichten, die uns da an Übergriffen auf Dörfer, Städte, Kirchen berichtet wurden. Aber trotz und alledem, da wo ich in den Messen war, und das waren nicht nur ungefährliche Orte, da waren die Gotteshäuser brechend voll. Es war eine unglaubliche Feierstimmung. Es wurde wirklich Messe gefeiert, trotz Fastenzeit. Es wurde wirklich gefeiert. Da konnte eine Messe auch mal 2,5 Stunden gehen. Man merkte auch, dass die Leute sich freuen, diese Messe wirklich mitfeiern zu können. Und obwohl es ja auch so viel Terrorgefahr gibt, haben wir volle Priesterseminare erlebt. Wir haben überfüllte Noviziate erlebt. Ich war an einem Freitag in einer Kreuzwegandacht. Es war nicht der Karfreitag, sondern ein Freitag in der Fastenzeit. Die Kirche war brechend voll mit Jung und Alt. Und alle beteten den Kreuzweg. Also es war aus deutscher Sicht eine Erfahrung, die man hier bei uns im Lande nur noch sehr selten macht. Mhm. Uns haben auch einige Bischöfe gesagt, sie erleben gerade, was die Kirche angeht, das goldene Zeitalter in Nigeria. Ein Bischof meinte zwar, das eigentliche goldene Zeitalter sei in den 70er oder 80er Jahren gewesen, aber manche Bischöfe meinten durchaus noch, dass das jetzt noch sei. Und aus meinem Blickwinkel, aus deutschem Blickwinkel, konnte ich das nachempfinden, warum man das, was dort passiert, als goldenes Zeitalter betrachtet.
Also wirklich, man muss sich das mal vorstellen, so eine Gefahr von Terror und Not und andererseits goldenes Zeitalter, volle Klöster, volle Priesterseminare. Ich stelle mir vor, wenn ich jetzt ein junger Mann aus Nigeria wäre und spüre eine Priesterberufung und weiß, da sitzt Boko Haram. Es gehört doch Märtyrer Mut dazu, so etwas dann auf sich zu nehmen.
In der Tat, da will ich dann doch eine kleine Geschichte einfügen, um das zu verdeutlichen. Wir haben auch gesprochen mit dem Regens vom Priesterseminar in Kaduna. In Kaduna waren zu meiner Besuchszeit 147 Priesterseminaristen. Kaduna ist eine zweigeteilte Stadt. Im Norden wohnen ungefähr 2 Millionen Einwohner, im Süden 1 Million. Im Norden sind mittlerweile hauptsächlich Muslime, weil es den Christen im Norden in der Regel dort zu gefährlich geworden ist. Dieser Regens hat 2001 Folgendes erlebt, was er uns geschildert hat. Er war damals junger Priester und traf sich mit seinem Dekan in einer Kathedrale, wohl damals noch in Nord-Kaduna. Und der Dekan hatte wohl allgemein Priester zu einem Treffen eingeladen. Und plötzlich war diese Kathedrale umzingelt von Boko Haram-Kämpfern, schwer bewaffnet. Und die Priester dachten, jetzt hätte ihr letztes Stündlein geschlagen. Ein junger Priester sagte dann zu diesem Dekan, was sie denn jetzt machen sollten. Und der Dekan antwortete ihm, sie könnten jetzt nichts mehr machen, sie müssten sich jetzt auf das Martyrium für die Kirche vorbereiten. Zwar hat dieser junge Priester dann eingewendet, er sei aber noch nicht so weit. Dennoch hat der Dekan dann seine Priester aufgefordert, zu ihm zu kommen und sozusagen ihre letzte Beichte abzulegen. Unter diesen Leuten in der Kirche war wohl auch ein Jugendlicher, der sehr geistesgegenwärtig gehandelt haben muss. Ich nehme an, direkt angeschlossen an der Kirche war eine Küche und da ist dieser Jugendliche hin und hat einen Behälter mit Kerosin gefüllt. Und diesen Behälter mit Kerosin hat er aus dem Fenster in den Pfarrhof geschmissen oder in den Kathedralshof. Ich kenne die Kirche nicht selber. Und dort ist dieser Behälter explodiert. Und dadurch meinten wohl die Boko Haram-Kämpfer, oh, die da drinnen in der Kathedrale, die sind schwer bewaffnet. Wir suchen uns lieber ein anderes Ziel. Das Ende vom Lied war, dass dadurch alle mit ihrem Leben davon kamen und dieser Jugendliche, der damals diesen Kerosinbehälter geworfen hat, ist heute Priester, obwohl er genau weiß, wie gefährlich das sein kann.
Gottes Wunder, die da auch wirken. Letzte Frage und leider nur Zeit für eine kurze Antwort. Kirche Not hilft in Nigeria. Was sind die Schwerpunkte? Vieles ist ja schon deutlich geworden. Flüchtlingshilfe, einerseits auch für Seminare, Klöster. Was gibt's da noch?
Ja, wir sind ein pastorales Hilfswerk in erster Linie und nur ganz selten in Ausnahmefällen, wenn es ums Überleben der Christen in einer Region geht, auch mal mehr humanitäres Hilfswerk. Und der Schwerpunkt liegt auch in Nigeria, denke ich, sicherlich auf unserer pastoralen Tätigkeit. Ich habe gesagt, wir waren in Jos. Dort sind 437 Priesterseminaristen gewesen und es gibt noch viel mehr Anfragen. Und der Regent sagte uns auf unsere Nachfrage, es handelt sich dabei wirklich um echte Berufungen, aber sie können die jungen Leute nicht aufnehmen, weil sie nicht mehr Platz haben. Und da hat man uns jetzt gebeten, ein weiteres Gebäude mit zu unterstützen bei der Finanzierung. Oder ich war bei Schwestern, die so viel Nachwuchs haben, dass sie eine Erweiterung ihres Noviziatsgebäudes brauchen. Aber zum Beispiel bei diesem Bischof in Kafanchan, weil er jetzt so viele Flüchtlinge hat durch die Fulani, er möchte von uns Saatgut haben oder einen Traktor. Und in Maiduguri haben wir selber die Reissäcke etc. gesehen, mit denen Kirche in Not die Flüchtlinge dort unterstützt.
Das war Weltkirche aktuell. Über die Kirche in Nigeria sprach Tobias Lehner mit Karin Maria Fennbert, der Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland. Mehr über das Land, über die aktuelle Situation dort erfahren Sie auf den Netzseiten von Kirche in Not unter www.kircheinnot.de. So viel für heute. Nächste Woche dann der zweite Teil dieses Gesprächs. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten und mit dabei sind. Machen Sie es gut. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.